Willkommen zu einer neuen Folge von Bock auf Business, dem Podcast von Unternehmer für Unternehmern. Heute habe ich einen Gast, auf den ich mich ganz besonders freue. Ein Menschen, der mit seinem Denken und Handeln Tausende inspiriert und der nicht nur über Zukunft spricht, sondern sie macht. Sven Gabor Jansky. Sven ist Deutschlands bekanntester Zukunftsforscher. Chairman des größten unabhängigen Zukunftsforschungsinstitutes Europas, dem To Be Ahead Think Tank in Leipzig. Von dort aus analysieren er und sein Team, was in den nächsten 5 bis 10 Jahren wirklich kommt und wie wir diese Entwicklungen für Wachstum und persönliche Transformation nutzen können. Was ich an Sven so faszinierend finde: Er bleibt nicht bei Visionen stehen. Er bringt Menschen ins Handeln, egal ob Vorstand eines DAX-Konzerns oder Solo-Unternehmerin mit großem Traum. Svens Strategien sind klar, messbar und sofort umsetzbar. To Be Ahead steht für ein neues Denken, für wissenschaftlich fundierte Zukunftsprognosen, für konkrete 5-Jahrespläne und für echte Umsetzungskraft. Ihre Methoden basieren auf Erkenntnissen, die an Universitäten wie Berlin, Turku oder Honolulu gelehrt werden. Und sie werden nicht nur empfohlen, sondern selbst investiert. Über 200 Millionen Euro aus den eigenen Fonds fließen in Startups und Technologien, die die Prognosen des Instituts Realität werden lassen. Und während andere sich noch fragen, was wohl kommt, ist Sven schon unterwegs. Im Silicon Valley, in Tel Aviv oder Shenzhen, wo Zukunft wirklich entsteht. Auf seinen Learning Journeys treffen seine Kunden Vordenker, Gründer, CEOs und erhalten nicht nur Wissen, sondern Zugang zu den Menschen, die Märkte verändern. Sven ist ein Möglichmacher, ein Zukunftscoach, der in tausenden Seminaren, Büchern, Podcast-Folgen und Coachings Menschen begleitet hat, ihr Zukunfts-Ich zu finden und zu erreichen. Er lebt mit seiner Familie in einem kleinen Dorf am Waldrand und sitzt doch regelmäßig im Flieger, um Zukunftsgeschichten in Unternehmen und auf Bühnen zu schreiben. 3-mal stand er auf dem Gipfel des Kilimandscharo. 19-mal lief er durch die Straßen von New York beim Marathon. Wandel ist kein Schlagwort für ihn. Er lebt ihn jeden Tag. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie du deine eigene Zukunft nicht nur dem Zufall überlässt, sondern bewusst gestaltest. Warum ein klares Zukunftsbild keine Spielerei ist, sondern Überlebensstrategie. Und wie du vom Reagieren ins Führen kommst. Für dich selbst, dein Unternehmen und die Welt, in der du lebst. Mach dich bereit für einen echten Blick über den Tellerrand und vielleicht sogar über dein eigenes heutiges Ich hinaus. Denn jetzt ist er da. Willkommen bei Bock auf Business, Sven Gabor Jansky.
Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf, lieber Dirk. Das hast du großartig gesagt. Das ist eine tolle Bühne hier. Also ich freue mich auf unser Gespräch.
Ja, mega. Sven, wir fangen immer an mit einer Frage. Stell dir mal vor, du bist morgen nicht mehr da. Mensch, was erzählt denn dein Team, dein Umfeld über dich? Wer bist du?
Das ist eine gute Frage. Die, ehrlich gesagt, habe ich vor, noch relativ lange da zu sein.
Ja, bitte, das soll auch nicht.
Wir haben gerade in unseren aktuellen Studien so die Prognosen, dass meine Generation tatsächlich, wenn wir alles richtig machen, tatsächlich bis zu 120 Jahre leben können. Unsere Kindergeneration dann noch länger. Also insofern, ich habe nicht vor, demnächst irgendwie hier nicht mehr da zu sein. Aber was macht den Sven aus? Ich glaube, mein Team würde sagen, wenn du mein Team fragst, der ist ein rastloser Optimist, glaube ich. Oh, cool. Also rastlos heißt nie zufrieden mit dem, was gerade da ist. Mhm. Immer weiter streben, manchmal auch andere dabei nervend, ja, irgendwie nie zufrieden zu sein, immer das nächste, immer den nächsten Wachstumsschritt, immer das nächste Level, immer und so weiter. Also diese Grundüberzeugung, dass es in dieser Welt ein Wachstum gibt, dass alles wächst, dass der Sinn dieser Welt ist, dass alles wächst, dass wir persönlich wachsen, dass unsere Unternehmen wachsen, dass unsere Familien wachsen und die Natur wächst ohnehin. Also das Wachstum ist quasi Naturgesetz und wenn du das verinnerlicht hast, und das habe ich sehr, sehr verinnerlicht, dann suchst du halt immer nach den nächsten Wegen, nach dem vielleicht, wie es noch ein bisschen schneller geht und so weiter. Und was den Optimismus angeht, ich glaube, mein Team würde sagen, vielleicht würden sie sogar sagen, ich liebe die Menschen oder so, ja. Also so eine Überzeugung, dass die Menschen in ihrem dem Grunde nach gut sind und dass die Mehrheit der Menschen es geschafft hat, über Jahrtausende, über Abertausende Jahre hinweg eine sehr, sehr gute Entwicklung zu nehmen, sich immer anzupassen an neue Veränderungen, an neue Umfelder und so weiter und so fort, und dabei einen sehr, sehr guten Weg genommen hat. Und ich diesen Gedanken nie akzeptiert habe und wahrscheinlich auch nie akzeptieren werde, warum sich das ändern sollte. Ja? Also warum man sollte jetzt plötzlich ein negatives Menschenbild haben oder sowas, das geht mir nicht in den Kopf. Und wenn du ein positives Menschenbild hast, dann sind all die Veränderungen, die da kommen, ob sie technologisch sind oder was auch immer, wie auch immer sie sind, haben große Chancen in sich, weil die Menschen werden es schon richtig nutzen. Man muss nur ein bisschen Gas geben und das ist mein Job.
Sehr, sehr eindrucksvoll. Mega cool. Fangen wir doch mal gleich direkt an. Nochmal kurz mit einem Zitat. Du sagst, Zukunft ist nicht etwas, das passiert, sondern etwas, das gemacht wird. Was bedeutet das jetzt konkret für einen mittelständischen oder kleinen mittelständischen Unternehmer, der aktuell ja wirklich, so was wir hören, ja mehr im Tagesgeschäft eingebunden ist, als jetzt wirklich mit Zukunftsplanung? Ich musste erst mal gerade die Situation retten. Erzähl mal.
Also was das ganz konkret bedeutet, ist, dass es für jeden Mittelständler, für jeden kleinen Selbstständigen, Solo-Selbstständigen, kleinen Unternehmen, welche Unternehmensgröße auch immer, gibt es auf der Welt etwa 20 bis 25 Personen, deren heutige Entscheidungen mehr als von anderen Personen bestimmen, wie die nächsten 5 bis 10 Jahre in der Branche aussehen. Wow. Und das ist die Grundlage von Zukunftsforschung. Und das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das kann man studieren, diese Methodik, du hast es gesagt, ja, bei mir im Institut arbeiten Doktorinnen und Doktoren der Zukunftsforschung. Also das kannst du studieren, da kannst du promovieren und so weiter. Und diese 10 bis 25 Menschen, die Zukunft deiner Branche bestimmen, die kennen die allermeisten Mittelständler nicht. Wenn Mittelständler auf mich zukommen oder ich auf die und wir reden über die Zukunft und ich frage die dann, naja, auf wen guckst denn du? Woher erkennst denn du, was sozusagen in deiner Branche demnächst passiert? Dann sagen die meisten, naja, ich gucke auf meine Kunden, ich gucke auf meine Konkurrenten und ein bisschen auf die Politik. Und dann stehe ich meistens ein bisschen erstaunt da und sage, ja, und daraus willst du Zukunft erkennen? Also daraus erkennst du Gegenwart. Wenn alles gut geht, wenn du alles richtig machst, erkennst du daraus Gegenwart, aber keine Zukunft. Ja. Weil weder deine Kunden sagen dir irgendwas über die Zukunft, noch deine Konkurrenz und die Politik schon mal gar nicht. Ja? Also, wer sind diese erste Schritt, um wirklich zukunftssicher zu werden für sich, für sein Unternehmen, für sein Geschäftsmodell? Man muss identifizieren, wer sind diese 20 bis 25 Personen. Und dafür gibt es wissenschaftliche Methodik, aber da muss man nicht studieren. Ja, das ist inzwischen heruntergebrochen auf sehr, sehr einfache Formate, ganz schnell gemacht auch. Ja, also jetzt nicht in wenigen Stunden, aber doch in wenigen Tagen. Und wenn du dann weißt, wer das ist, dann musst du die Prognosen von denen, also was prognostizieren die, was haben die gerade entschieden, wo stecken die ihr großes Geld rein, das sind typischerweise, sind das so die Strategiechefs und Chefinnen von großen, markttreibenden, trendprägenden Unternehmen, ja, also wenn es um KI geht beispielsweise, die von Microsoft und von Google und so weiter, wenn es um andere Technologien geht, sind es halt andere, wenn es um Regulatorik geht, wer in einer Branche ist, die stark reguliert ist, dann sind es meistens so die Abteilungsleiter in der EU-Kommission und so weiter. Aber das sind Personen aus Fleisch und Blut, die haben Vorname und Nachname, mit denen kannst du theoretisch ein Gespräch führen, ja, wenn du an sie rankommst. Und exakt das, so geht Zukunftsforschung, dass du mit diesen Leuten redest und 2 Stunden tiefen Interview und sie fragst, was tut ihr gerade, warum, wo steckt ihr euer großes Geld rein, was kommt da aus dem, was ihr heute tut, was glaubt ihr, was da rauskommt, welche Auswirkungen hat das auf die Branche A, B, C, auf die Geschäftsmodelle und so weiter. Und wenn du das mit 20, 25 Leuten machst, dann hast du 20, 25 Prognosen nebeneinander liegen, dann musst du sie vergleichen, dann gibt es nochmal eine zweite Befragungswelle, wenn du es wissenschaftlich machst und am Ende kriegst du daraus, aus diesen 25 Prognosen, entsteht das Zukunftsbild einer Branche. Und wenn Zukunftsforscher das in so einer reinen Studie machen, naja, dann dauert das irgendwie, keine Ahnung, 4 Monate und da arbeiten irgendwie 3-4 Leute dran. Inzwischen gibt es das aber auch in abgespeckter Form, genau wie du gesagt hast, ja, eben nicht nur für die Konzernvorstände, die sich da irgendwelche Studien da irgendwie beauftragen können, sondern für jeden Einzelunternehmer, für jedes kleine Unternehmen ist das möglich. Aber die Grundessenz ist zu verstehen, dass Zukunft nicht vom Himmel fällt und nicht von Herrn Putin oder Herrn Trump oder wem auch immer irgendwie, ja, oder Herrn Merz oder wer auch immer da ist, irgendwie gemacht wird und schon gar nicht in Volksentscheiden oder Wahlen entsteht, sondern Zukunft entsteht immer dadurch, dass heute Menschen, die die Macht haben, finanzielle, politische Macht haben, ihre Prognose, ihre Vision der Zukunft durchzusetzen, ja, die Macht haben, dass andere ihnen folgen müssen. Dadurch entsteht Zukunft. Mhm. Und wenn du heute mit denen redest und heute herauskriegst, was die planen, dann kannst du heute schon die nächsten 5 bis 10 Jahre prognostizieren. Dann kannst du dich im zweiten Schritt fragen, okay, wenn das so wird, wie muss ich dann in 5 Jahren aussehen? Das ist das Zukunfts-Ich, von dem du gesprochen hast.
Ja.
Und dann ist der dritte Schritt, wie komme ich zu diesem Zukunfts-Ich hin? Also was mache ich Schritt für Schritt für Schritt für Schritt? Und für jeden dieser Schritte gibt es eben Methoden, die wir Zukunftsforscher studiert haben und runtergebrochen haben und runterbrechen in unserer alltäglichen Arbeit eben für die mittelständischen Unternehmen.
Ja, ganz spannend. Vielleicht mal ein Beispiel eines, sagen wir mal, relativ traditionellen produzierenden Unternehmens, Mittelständler, 100 Personen, vielleicht mal da ist als Beispiel, das vielleicht auch gerne für Unternehmen 20, 30 Köpfe, die auch sehr traditionell sind. Wie gehe ich jetzt mit diesem Switch um aus dieser Tradition, natürlich aus diesem lang gelebten, vielleicht 100 Jahre, 200 Jahre Firmengeschichte noch, gelebte Kultur, die wahrscheinlich schon eingemeißelt ist und nicht nur, also die auch schwer zu veränderbar ist, und gehe dann andererseits mit diesem, mal angenommen, ich habe diese Informationen, von denen du gesprochen hast, wie gehe ich jetzt damit um und wie bringe ich das in Einklang, in Balance, um dann mich für die Zukunft aufzustellen, aber gegebenenfalls auch gar nicht ganz die Tradition zu verlieren? Oder muss ich da gegebenenfalls sogar rangehen und sagen, okay, da sind ein paar Teile dran, aber um für die Zukunft zu rüsten, muss ich einfach mich wirklich komplett transformieren? Wie siehst du das?
Also ich sag mal eine Sache, die wirklich wichtig ist, wenn du dein Unternehmen zukunftssicher aufstellen willst. Die Zukunft ist noch nie aus den Erfahrungen der Vergangenheit entstanden. Noch nie. In keiner Sekunde, in keiner Epoche, nie. Das ist einer der großen Irrglauben, den manche Menschen anhängen, dass irgendwie aus Erfahrungen der Vergangenheit irgendwie Zukunft entsteht. Es gibt, wenn du in die Wirtschaft schaust, gibt es zwei unterschiedliche Situationen. Es gibt die Situation, wo in der Wirtschaft oder in deiner Branche nicht besonders viel passiert. Also wo keine Einflüsse von außen auf die Branche eintreffen. Typisches Beispiel, so die 80er, 90er Jahre, 70er, 80er, 90er Jahre des letzten Jahrhunderts. Da ist nicht viel passiert, ehrlich gesagt. Da gab es irgendwann den Mauerfall, da konntest du deine alten Produkte noch in neue Märkte verkaufen, sozusagen. Ja. Ja. Aber es ist nichts irgendwie von außen auf die Branche eingedrungen. Wenn so eine Zeit ist, dann macht es total Sinn, dass du deine Branche anschaust, dass du die Gegenwart anschaust, dass du anschaust, wo bin ich gut, wo bin ich im Vergleich zur Konkurrenz besser, wo bin ich schlechter, meine Stärken, meine Schwächen, und dann ein bisschen an deinen Stärken und an deinen Schwächen arbeitest. Ja? Also ein bisschen optimierst. Warum? Weil auf diese Weise, durch diese Gegenwartsanalyse plus Optimierung, kannst du deine Konkurrenz 2-3% irgendwie wegnehmen. Ja, ja. Jedes Jahr, und das ist in so einer Situation ganz gut. Jetzt leben wir aber nicht mehr in so einer Situation. Also vielleicht kommt das irgendwann mal wieder. Ich will das gar nicht ausschließen, aber im Augenblick leben wir in einer Situation, wo die großen Veränderungen auf unsere Branche von außen, nicht aus der eigenen Branche, sondern von außen eintreffen. Ja? Mhm. Kaum jemand hat sich KI gewünscht. Sie kommt trotzdem. Kaum jemand hat sich den Green Deal der EU gewünscht. Kommt trotzdem. Ja. Kaum jemand, also überhaupt niemand hat sich Fachkräftemangel gewünscht. Ist trotzdem da. Ja? Ja. Und das kommt nicht, weil irgendwer in der Branche jetzt eine Innovation erfunden hat, sondern das kommt von außen. Und wenn du in so einer Situation bist, dann nützt dir eine Gegenwartsanalyse, also die Analyse deiner Erfahrungen sozusagen, der Vergangenheit und wo bist du gut und wo bist du schlecht, nützt dir überhaupt nichts. Du musst analysieren, was wird in den nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Jahren von außen auf meine Branche eintreffen. Und wenn du das heute machst, dann kommst du auf sowas wie, da kommen humanoide Roboter, ja, also für das produzierende Unternehmen, von dem du gerade geredet hast. Da kommen im nächsten Jahr ab 2026 und dann 2027 und dann geht es richtig nach oben, kommen humanoide Roboter, die menschliche Tätigkeit, und zwar für 10.000 bis 20.000 Euro, also ja, den Bruchteil eines Preises, den ein Mensch kostet, an Lohnkosten im Jahr. Ja. Die können Arbeiten machen, die so der Mensch bisher gemacht hat. In all den Sales- und den Marketingbereichen kannst du bis zu 90% der Zeit und heute sparen, also die du heute einsetzt, sparen, wenn du KI einsetzt und das Ergebnis, also das Outcome aus den Prozessen verdreifachen und so weiter. Und in den verschiedensten Technologien, sozusagen Technologiefeldern, kommen eben diese Dinge. Kriegst du aber nicht durch die Erfahrungen aus deiner Vergangenheit in den Blick, sondern nur durch die Zukunft. So, und jetzt zurück zu deiner Frage. Du musst es hinkriegen, dass dein Team den Möglichkeiten der Zukunft, also das, was neu möglich sein wird, mehr Vertrauen schenkt als ihren Erfahrungen aus der Vergangenheit. Mhm. Und das ist in... Also Menschen sind unterschiedlich, ja. Menschen sind junge Menschen, meine Kinder beispielsweise, die sind so um die 10 Jahre alt, die haben überhaupt gar kein Problem, den Möglichkeiten der Zukunft mehr Vertrauen zu schenken, weil sie haben gar keine Erfahrung aus der Vergangenheit. Ja, ja. Die müssen das so machen. Ja. Aber in meinem Alter haben wir ganz viele Erfahrungen aus der Vergangenheit, weil wir haben tolle Unternehmen gebaut, tolle Familien, tolle Häuser, tolle was weiß ich was. Und das finden wir alles toll. Und das ist auch toll, das ist ja nicht verkehrt. Nur du musst verhindern, dass dieses Denken, das aus diesen Erfahrungen aus der Vergangenheit Zukunft entsteht, hat es noch nie gegeben. Die ist noch nie aus den Erfahrungen der Vergangenheit entstanden. So, und diesen Switch, jetzt zurück zu deiner Frage, diesen Switch, den musst du hinkriegen. Entweder du hast ein Team, was sich auf die Möglichkeiten der Zukunft wahnsinnig freut und von intrinsisch sozusagen mit eigener Motivation da irgendwie arbeitet und so weiter. Gibt es ja ein paar, aber nicht so viele, ehrlich gesagt. Und wenn das nicht ist, dann konfrontiere dein Team mit einem Zukunftsbild. Konfrontiere dein Team damit, mit einer Beschreibung, wie wird meine Branche in 5 Jahren aussehen? Und das hat nichts und wirklich gar nichts mit dem, wie war das vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren oder sowas zu tun. Ja? Insofern, ich finde Tradition in einem Unternehmen dann gut, wenn man zurückgeht an den Anfang dieser Tradition. Weil ganz am Anfang, wo diese Tradition begründet wurde, gab es mit hoher Wahrscheinlichkeit schon einmal eine Situation, wo ein Mensch, ein Gründer oder eine Gründerin oder irgendwie, ja, den Möglichkeiten der Zukunft mehr vertraut hat und plötzlich ein Unternehmen gegründet hat und plötzlich etwas gemacht hat, von dem andere dachten, dass das gar nicht geht oder dass das Quatsch ist oder irgendwie sowas. Ja. Und dann hat der richtig irgendwie was gemacht und richtig hart dran geblieben und richtig viel gearbeitet und vielleicht war auch noch 2, 3 Glücksumstände dabei, wie auch immer das war. Und dann hat sich ein großes Unternehmen aufgebaut. Und genau dasselbe, exakt dasselbe musst du, wenn du dein Unternehmen in solchen Zeiten, wo die Veränderungen von außen kommen, zukunftssicher machen willst, genau so eine Situation musst du wieder herbeiführen. Also das war jetzt, Entschuldigung, eine lange Antwort auf deine kurze, prägnante Frage, aber bitte nicht versuchen, Tradition im Sinne von bestehende Prozesse, bestehende Strukturen und sowas zu verbinden mit Zukunft, sondern ja, Tradition ja, nur dann mit Zukunft verbinden, wenn Tradition so verstanden wird, der Gründungsgedanke, den kann ich jetzt mit heute verbinden. Und dann kann ich sozusagen mein Unternehmen zukunftssicher
machen. Ja, also ich habe diese Frage ganz bewusst gestellt, da ich mit vielen Unternehmern zusammenarbeite, die genau vor dieser Frage stehen. Und du hast mir noch 2 Fragen dazu beantwortet. A, dieses Thema, wie kriege ich mein Team damit? Was baue ich dem für ein Bild auf? Ich finde das ganz klasse, dass du sagst, gib ihnen das Bild, wie es sein wird. Und dann geht es in diese Veränderungsprozesse rein. Sven, ganz konkrete Frage jetzt daraus. Das ist eine Frage, die ich eigentlich erst immer am Ende des Podcasts stelle. Wie ist denn deine Definition für das Thema Unternehmertum? Wie ist meine Rolle als Unternehmer? Also gerade auch in dem Kontext, was du sagst, das ist ja eine ganz andere Aufgabenstellung, als viele ihre Unternehmerrolle aktuell leben. Wie siehst du die? Wie definierst du die Rolle? Was ist meine Aufgabe, um dann vorrangig auch aus deinem Blick heraus zukunftsfähig zu sein?
Ja, also meine Aufgabe als Unternehmer, ich habe ja auch ein kleines Unternehmen, ja, also eine Unternehmensgruppe, wenn man genau ist. Du hast das vorhin gesagt, wir haben auch viele Investments und Beteiligungen und so weiter. Aber ich habe da auch dieses Kernunternehmen, dieses Zukunftsforschungsinstitut, 37 Mitarbeiter, also so ein mittelständisches, so. Meine Rolle, ich würde zwei Hauptrollen beschreiben. Meine erste Rolle ist, ich bin Energiegeber. Ich bin derjenige im Unternehmen, der dafür zuständig ist, die an den Stellen, wo gerade Energie gebraucht wird, wo gerade vielleicht Energie verloren geht, rausgeht oder so, richtig mit Energie reinzugehen und jeden Tag wieder den Kollegen Energie zu geben. Sie zu befähigen, zu wachsen, selber zu wachsen, besser zu werden und so weiter. Das ist meine Hauptrolle. Die zweite Rolle ist, und das schließt direkt an das, was wir gerade besprochen haben, die zweite Rolle ist, meine Aufgabe ist es, vorherzusehen, wie sieht die Branche, also das Ding, in dem wir arbeiten, in den nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Jahren aus. Zweitens, wie muss mein Unternehmen dann aussehen? Ja, ich kann dieses Umfeld ja nicht bestimmen. Also ich gebe dir ein ganz klares Beispiel. Schau mal, wir Zukunftsforscher, wir machen traditionell totale Handarbeit, wir machen Interviews, früher haben wir die noch abgeschrieben, diese Interviews, ja, dann analysieren wir die, das nennt man Kodieren in der Wissenschaft, und dann vergleichen wir sie und dann schreiben wir ewige Studien, 200 Seiten Studien. Das ist klassische Zukunftsforschung. Jetzt habe ich Tätigkeiten beschrieben, die heute KI macht. Ja? Ja. KI kann Interviews führen, KI kann transkribieren, KI kann auswerten, KI kann vergleichen, KI kann Texte schreiben. Also wir sind unser eigenes Geschäftsmodell ist in höchstem Maße, man kann sagen, angegriffen oder zumindest tangiert sozusagen von dieser ganzen technologischen Entwicklung rund um die KI. Wie übrigens die meisten Geschäftsmodelle von all denen, die irgendwie Marketing, also die irgendwie mit Sprache umgehen, ja, Marketing, Sales, Kundendialog und so weiter. Demnächst habe ich schon gesagt, kommen die humanoiden Roboter, dann sind auch die Leute dran, die Handwerk machen und so weiter. Also, ja. Lange Rede, kurzer Sinn, was mein Job ist vorauszusehen, wohin führt das in den nächsten 2, 3, 4, 5 Jahren? Ja. Was ist dann das, was ich was wir hier in diesem Unternehmen produzieren können, was die Menschen nach wie vor, also unsere Kunden nach wie vor wollen, von uns, wofür sie uns Geld bezahlen, wofür sie uns dankbar sind und so weiter. Und daraus eben entweder das aktuelle Geschäftsmodell anzupassen oder neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Das mache ich die ganze Zeit. Und dann, und das ist das Dritte, dann muss ich Entscheidungen treffen. Ich als Unternehmer muss Entscheidungen treffen. Ich muss keine Studien machen. Das machen meine Kollegen. Ich muss auch nicht zwingend irgendwelche Workshops machen. Ich mache ab und zu mal Vorträge, weil mir das selber Spaß macht. Aber theoretisch müsste ich nicht mal das machen. Ich muss die Entscheidung treffen, die kein anderer in diesem Unternehmen treffen kann. Warum kann sie kein anderer treffen? Weil das Unternehmen mir gehört. Weil es um mein Geld geht, um meine Investition sozusagen.
Ja.
Und das sind die drei Dinge, die ich tun muss. Das ist mein Job. Und die muss ich richtig tun und in Gänze tun und nicht oberflächlich, sondern sehr, 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 sehr tiefgründig. Energie geben und Vorbild sein. Zweitens das Zukunftsbild sehr klar analysieren, das Geschäftsmodell bestimmen. Ja. Und drittens Entscheidungen treffen, die nur ich treffen kann, die in aller Regel sind das Entscheidungen, etwas nicht mehr zu tun, ja, etwas abzuschneiden, etwas, was uns hindert, was uns hemmt, was die Geschwindigkeit runterbringt, um wieder Platz zu machen, um Neues ranzusetzen und das Unternehmen wachsen zu lassen und weiterzubringen.
Wie war das in deiner Historie? Ich meine, du hast ja sehr, sehr viel auch operativ grandiose Dinge gemacht. Wie konntest du für dich diesen Switch dann machen? Weil von außen betrachtet, du bist ja ein, du hast Bücher geschrieben, du hast die Ideen gehabt, du bist Protagonist. So von außen könnte ich jetzt ja sagen, Mensch, ganz ehrlich, ich sehe ja dich ehrlicherweise als den großen Denker da und du bist ja, und ohne dich wäre das ja gar nicht möglich. Aber sag, jetzt hast du ja das gerade gesagt, nee, gar nicht, sondern ich habe die Leute hinter mir, genau, die das dann ja auch machen und auch diese, ja. diese operative, lassen wir nochmal dieses Wort operative Arbeit machen. Sag, wie hast du für dich ganz kurz und prägnant diesen Switch geschafft, dass du sagst, okay, ich kann da rausgehen, ich kann da loslassen, ich kann mich darauf verlassen und kann mich genau dem widmen, diese Firma zu führen und dann mit noch geballterer Kraft uns diesem Thema zu widmen.
Also dazu gibt es zwei Punkte. Erstens, ich habe mich, also das Unternehmen hier gibt es seit 24 Jahren, ich habe 20 Jahre lang tatsächlich diese operativen Dinge gemacht, von denen du die ganze Zeit sprichst. Und dann habe ich erkannt, also das erste ist die Erkenntnis, ja. Dann habe ich erkannt, dass es in meinem Bereich, im Bereich von Zukunftsforschung, beziehungsweise eigentlich machen wir ja Strategieberatung mit hoher also mit absoluter Spezialisierung auf Zukunft und neue Geschäftsmodelle. Das ist ja unser Job sozusagen, ja? Ja. Den Unternehmen Strategien und Zukunftsstrategien und sowas zu geben. Also, und dann habe ich gesehen, dass es in meinem Bereich, der Zukunftsforscher und der Berater, ganz viele gibt, die so operativ so Zeug machen und die wachsen nie über eine gewisse Schwelle hinaus.
Ja.
Ja? Das können die tollsten Denker und was auch immer und Berater und so weiter sein. Die wachsen, die sind permanent davon abhängig, dass sie als Person sind immer der Flaschenhals. Ja. Sie sind immer zu wenig. Sie kriegen es nie hin, sich zu kopieren und so weiter und so fort. Und ich musste irgendwann die Entscheidung treffen, will ich das? Also das kann man machen, das kann man bis zu seinem Lebensende machen und dann hat man bestimmt ein erfülltes Leben. Und ich habe dann aber irgendwann die Entscheidung getroffen, nee, ich will das nicht. Also, oder anders, ich will die Freiheit haben, an jedem Punkt meines künftigen Lebens zu bestimmen, selber zu bestimmen, will ich das wirklich? Mhm. Und nicht immer zu müssen, ja? Ja. Sondern auch eine Organisation zu haben, die eben auch ohne mich gegebenenfalls irgendwann mal funktioniert. Und erstens diese Entscheidung. Zweitens, der zweite Punkt, der dann kam, ist, sich sehr, sehr klar zu machen, was ist meine Rolle, was sind die anderen Rollen in diesem Unternehmen und die anderen Rollen musst du dann halt besetzen. Ja, also das heißt, ich musste eine zweite Führungsebene einführen, dafür brauchst du ein bisschen Geld, da musst du ein bisschen Geld verdient haben vorher, weil du musst investieren in Leute und so weiter, ist klar. Und das sind eigentlich so diese zwei Dinge. Erstens die Entscheidung, wirklich das zu wollen, eine größere Organisation aufzubauen. Das heißt, du veränderst deine Rolle. Du hast dann also selber als Unternehmer eine andere Aufgabe. Die musst du sehr, sehr klar und professionell machen. Musst du auch erst reinwachsen, weil die kennst du ja vorher nicht. Du hast ja da irgendwie vorher keine Erfahrung mit. Also erstens die sehr klare Entscheidung und zweitens musst du eben diese Basis dafür irgendwie schaffen, nämlich vorher ein bisschen Geld verdient haben, was du dann investieren kannst. Weil also Wachstum kostet immer Geld. Wachstum fällt nicht vom Himmel. Wenn du irgendwie von 10 auf 20 Mitarbeiter wachsen willst, dann kostet das Geld. Und wenn du von 20 auf 40 oder 50 oder irgendwann 100, dann kostet halt Geld. Ja, klar, so ist das. Also musst du vorher Geld verdient haben. Oder du machst es anders. Ich meine, in der Startup-Welt ist es anders. Da nimmt man halt Geld von außen auf, ja, von Investoren und finanziert so sein Wachstum. Das war allerdings tatsächlich nie mein Weg oder nie das, was ich für mein Kernunternehmen wollte. In den anderen Unternehmen, wir haben in der Unternehmensgruppe inzwischen 24 Unternehmen. Bei den anderen Unternehmen machen wir das teilweise so. Aber bei dem Kern, das, was wirklich so meine Identität sozusagen ist, habe ich das nie gewollt. Dann musste ich immer aus dem Cashflow wachsen und das hieß, wir mussten viel Geld verdienen, damit wir es dann wieder investieren können.
Ja, sehr spannend. Also ich kann nur jeden Zuhörer dazu motivieren, genauso wie du dir diese Frage gestellt hast, sag, wo will ich hin? Will ich da meine Firma abhängig von mir haben oder nicht? Das ist ja eines meiner Kernthemen, dass ich sage, bitte, bitte, liebe Unternehmer, mach deine Firma nicht abhängig von dir. Das ist so ein großes Risiko jetzt. Natürlich, das Wachstum, du sagst, Wachstum ist immer da. Und das ist natürlich die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich auch die Risikobetrachtung. Wenn ich der wichtigste Part im Unternehmen bin, wie geht es dann weiter im Falle der Fälle? Und deswegen ist es, und auch die Thema Unternehmensnachfolge, ist unheimlich wichtig. Ja, ganz spannend. Sven, nach vorne schauend, Was sind jetzt die größten drei Entwicklungen, auf die wir uns jetzt einstellen durften? Auf was dürfen wir uns Unternehmer und vielleicht sogar branchenübergreifend, ich weiß nicht, ob das möglich ist, einstellen? Was kommt, ob wir wollen oder nicht? Und wo wir lieber besser jetzt die Entscheidung fällen, hey, da widme ich mich jetzt auch drum, als wehre mich dagegen.
Ja, also eine... Erstens kommt technologische Entwicklung. Und zwar kommen die in schnellerer, in höherer Geschwindigkeit, als sie bisher gekommen sind. Das ist jetzt nichts Neues, aber das ist das, was wirklich Märkte verändert. Ja? Politisch geht es mal hoch und runter und mal links und rechts und so weiter. Das ist aber in aller Regel keine wirkliche, das sorgt nicht in aller Regel für große Marktveränderungen, sondern das, was technologiemäßig passiert. Das sorgt für große Marktveränderungen. Was passiert? Die Technologien sind natürlich für die verschiedenen Branchen unterschiedlich. Das ist logisch. Mhm. Ja. KI ist für ganz viele Branchen. Das ist so eine Querschnittstechnologie. Quantencomputer kommen in etwa 3 Jahren, 2028, 2029 werden die zum ersten Mal für wirklich auch mittelständische Unternehmen einsetzbar sein. Die Folge von Quantencomputern wird sein, dass die Unternehmen permanent gut prognostizieren können. Quantencomputer sind Weltmeister im Simulieren und Prognostizieren. Das heißt, in jedem Prozess, in dem du Daten messen kannst, egal ob das hinten in der Produktion ist oder zwischendurch auf der Logistikkette, beim Verkauf, beim Vertrieb oder vorne bei den Kundenbedarfen, überall wirst du immer genau wissen, wie sieht das da gerade in 20 Minuten aus, in 2 Stunden aus, in 2 Wochen aus, in 2 Tagen aus oder sowas. Ja?
Ja.
Und das wird die Art und Weise, wie die Unternehmen arbeiten, enorm, enorm verändern. Für die Unternehmen, die wirklich auf der Händearbeit sozusagen beruhen, also Handwerk im weitesten Sinne, kommen 2026, 2027, ich habe das vorhin schon gesagt, die humanoiden Roboter, also wirklich Roboter, die so sehen aus wie Menschen, haben Hände und Füße, können Hände und Füße auch bedienen. Kosten gibt es, also gibt so 30 Unternehmen in der Welt, die anbieten, die sind alle auf relativ selbem Stand. Bei den Amerikanern, die sagen gerade, es wird dann 30.000 US-Dollar kosten pro Stück. Das ist schon billiger als ein Mensch, wenn du es aufs Jahr rechnest, sozusagen, an Lohnkosten. Hallo, ja. Die Chinesen sagen, das wird 10.000 Euro kosten pro Stück, rutscht dann runter auf 2.000. Also irgendwo dazwischen wird sich das einpendeln. Also kurz gesagt, das, was wir heute mit unserer Händearbeit machen, ob das im Handwerk, also ob das irgendwie, was weiß ich, Fliesen verlegen, Rohre zusammenstecken, im Lager irgendwelche Dinge und so weiter und so fort, das werden in 1-2 Jahren Maschinen machen können. Ja? Und muss man sich heute tatsächlich darauf vorbereiten, weil wenn die Konkurrenz das macht und ich bin nicht vorbereitet, dann ist die Konkurrenz viel, viel billiger, dann gehen die Kunden zur Konkurrenz, nicht weil die irgendwelche KI einsetzen, sondern weil die einfach billiger sind. Ja? So, ganz und dasselbe kurz, passiert,
ja. Ganz kurz, also darf ich mir wirklich so vorstellen, ich nehme jetzt mal einen Maler, der sagt, dass wir in der Lage sind, in 3-4 Jahren oder ein humanoider Roboter eingesetzt werden kann, der sagt, okay, schaut, da wird keine Ahnung, über irgendwelche Art und Weise wird gesagt, das ist das Arbeitsfeld, das ist das Haus, das jetzt gestrichen wird und dann macht er das. Also mit der Entschuldigung. Wow, krass, Wahnsinn.
Genau so.
Oh, ja. Danke dir. Sorry für die Zwischenfrage. Also, ja,
spannend. Nein, exakt genau das passiert. Die fallen natürlich nicht vom Himmel und können nun gleich alles.
Ja.
Ja, das ist wie bei KI, der muss erst anlernen, die müssen erst beobachten und so weiter, aber wenn das dann einmal, dann arbeiten die auch 24 Stunden am Tag durch. Also die müssen ab und zu an die Steckdose, ja, aber im Prinzip, ja, genau.
Krass.
Exakt, so ist es. So, also das sind so diese technologischen Sachen, ja, und dann gibt es natürlich je nach Branche noch Spezialsachen. Also in die Medizinbranche ist gerade eine wahnsinnig interessante Branche, weil da fünf so Grundlagentechnologien sich gerade, also eigentlich schon entwickelt haben, die sind schon alle da, teilweise noch ein bisschen teuer. Vier von den fünf, die stehen bei uns in den Prognosen, die kommen in den nächsten 10 bis maximal 15 Jahren in den Massenmarkt. Also Massenmarkt im Gesundheitswesen heißt die AOK bezahlt, ja, Krankenkassen zahlen. Das ist Genanalyse, das ist das Zurückdrehen des Alterungsprozesses von Zellen, also Gentherapien sozusagen. Das sind Ersatzteilorgane und Medical Food. Wenn du die zusammennimmst, also diese vier Technologien, dann kommst du zu der Aussage, dass alle Menschen, die die nächsten 10 Jahre überleben, also die es schaffen, die nächsten 10 Jahre zu überleben, eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit haben, 100 Jahre alt zu werden. Und dann kommt die 5. Technologie dazu, das ist die Genschere, also das Herausschneiden von falsch mutierten Teilen deines Genoms, was zu lebensgefährlichen Krankheiten führt. Das dauert wahrscheinlich noch 25 bis 30 Jahre, bis das im Massenmarkt ist. Also es gibt es schon heute, aber sehr, sehr teuer, bis das billig wird, 25, 30 Jahre. Und dann, ja, dann kommen, dann, also dann wirst du halt 120, wenn du die nächsten 30 Jahre überlebst. Ja. Echt krasse Technologien. Im Nahrungsmittelbereich gibt es ganz viel, steht kurz bevor, dass die EU-Kommission die Genetikrichtlinie lockert, was dazu führt, dass du genetische Verfahren, Genforschung sozusagen, anwenden kannst, um Züchtungen von Pflanzen viel, viel schneller zu machen und viel, viel präziser zu machen, um Pflanzen hitzeresistent, dürreresistent zu machen, vielleicht ganz besondere, was weiß ich, Kartoffeln mit besonders viel Protein oder irgendwie sowas, ja. Das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit alles gehen. Es wird dann eine nach wie vor verbotene Genetik geben, das nämlich, wo du Fremd-DNA in eine Pflanze reinbringst, aber wenn du das mit der Eigen-DNA einer Pflanze machst, also das, was eigentlich in der natürlichen Züchtung auch passiert, nur eben viel schneller. Das wird wahrscheinlich legalisiert werden. Und das macht gerade für den gesamten Lebensmittelbereich, ja, ein Riesenfeld auf. Wer da nicht mitspielt, der hat einfach überhaupt keine Chance mehr, wirklich konkurrenzfähig im Sinne von kostengünstig sozusagen Nahrungsmittel zu produzieren. Naja, also das sind diese ganzen Technologien, die ziehen sich durch jede Branche. Da verändert sich total viel. Eine Sache noch, worauf man sich vorbereiten sollte, aus meiner Sicht, wir gehen in Deutschland in eine, also wir sind eigentlich schon drin, es wird noch ein bisschen, es wird nicht so deutlich gesagt, aber wir sind in einer echten Wirtschaftskrise. Und es wird nicht besser, sondern es wird schlechter. Wir werden damit zu kämpfen haben, dass die Basisindustrie in Deutschland, nämlich die Automobilindustrie und all diese Zulieferer, eigentlich müsste man sagen, zusammenbricht, wenn man den heutigen Zustand nimmt. Zusammenbricht heißt nicht ganz auf Null geht, das heißt es nicht. Aber in dieser Größenordnung, wie wir sie heute haben, werden wir die in 5 Jahren nicht mehr haben. Und das sorgt für eine Krise. Also jedes Unternehmen ist gut beraten, sich auf Krisen vorzubereiten, tatsächlich. Ja. Und das muss man, und jetzt kann man sagen, um Gottes Willen, das ist ganz furchtbar irgendwie. Meine Erfahrung ist, bei uns, also bei meinem eigenen Unternehmen, wir sind aus Krisen, wir haben einige Krisen erlebt, Finanzkrise, Corona-Krise und so weiter, ja, was da eben die letzten 20 Jahre so war. Wir sind immer gestärkt, wir sind immer gewachsen in diesen Krisenzeiten, wir sind immer gestärkt hervorgegangen. Warum? Weil, wenn du diese Krise vorhersiehst, wenn du vorhersiehst, was nicht mehr funktionieren wird, dann kriegst du ein relativ klares und vorhersiehst, was aber noch funktionieren wird, dann hast du ein relativ klares Bild, wie du deine eigenen Geschäftsmodelle verändern musst. Und dann gehst du so durch eine Krise hindurch, wächst vielleicht ein bisschen oder bleibst stabil, die anderen gehen runter und nach der Krise kannst du richtig sozusagen die Marktanteile der anderen mitnehmen. Ehrlich gesagt, ich meine, du hast es gesagt, wir sind das größte europäische Zukunftsforschungsinstitut und es klingt immer so toll, als hätten wir in den letzten 24 Jahren so ein konstantes Wachstum gemacht. Die Wahrheit ist, wir sind durch 3 Krisen gegangen. In jeder Krise hatten wir uns besser vorbereitet als die Konkurrenz. In jeder Krise sind wir leicht gewachsen, Konkurrenz ist runtergegangen. Dadurch sind wir zum größten europäischen Zukunftsforschungsinstitut geworden. Mhm. Ja. Und das kriegst du halt hin, wenn du dieses Zukunftsbild hast, wenn du diese 5-Jahres-Vorschau hast, wenn du ziemlich genau prognostizieren kannst, okay, wie sieht meine Branche in 3, 4, 5 Jahren aus?
Ja, schauen wir nochmal ganz kurz auf den Menschen, auf den Unternehmermensch. Ich hatte es ja vorher schon mal so ein bisschen gefragt. Klar, der steht jetzt so mehr in seinem Tagesgeschäft, in seinem Struggle drin, ist vielleicht, was weiß ich, der beste Repräsentant, der beste Vertriebler, was auch immer. Und hört das jetzt und sagt, okay, alles klar, da kommt auf was auf mich zu, ich darf auch meine Rolle nochmal überdenken, also ich denke, der ein oder andere sich sicherlich jetzt hinterfragen und jetzt auch nochmal hinzugehen und sagt, oh, da passiert was. Und ich denke, es wäre sinnvoll, jetzt einer der Ersten zu sein und aber parallel dazu auch nochmal das Thema Krise, auch sich auf diese Krise vorzubereiten, das sagt man vielleicht auf seinen Wasserkopf zu schauen, auf seine aktuellen Sachen zu schauen, das so schmal wie möglich zu machen, um auch durch diese Krise durchzukommen. Also was da auch jetzt immer für Parameter da sind. Ja. Dort kommt aber dieser Mensch mit seinen Gewohnheiten. Also viele der Unternehmer, mit denen ich zusammenarbeiten darf, haben das irgendwo 20 Jahre gemacht. Vielleicht sogar 25, aber wenn es nur 15 sind, reicht es auch schon. Da gibt es so eine Gewohnheit, so ein stetiges Leben und das hat ja auch, wie du schon beschrieben hast, früher auch ganz gut funktioniert. Gehen wir mal auf dein Zukunfts-Ich. Wie kann ich mich dahingehend jetzt selbst darauf erstmal ausrichten? Weil ich denke doch mal, das wird die Basis sein, um dann den Rest auch auszurichten oder mich dem zu widmen. Was kannst du uns da noch mitgeben? Also ganz konkret, wie kann ich jetzt heute gegebenenfalls hier rausgehen aus dem Podcast und die ersten Schritte gehen und zu überlegen, wie gehe ich da ran, ob mit oder ohne Hilfe?
Ja, also interessanterweise, du redest jetzt vom persönlichen Zukunfts-Ich. Interessanterweise ist dieselben Methoden, die wir Zukunftsforscher für Unternehmen anwenden. Ja, erst das Umfeld analysieren, wie sieht das in 5 Jahren aus? Zweiter Schritt, mein Zukunfts-Ich, also mein Unternehmen, wie muss das in 5 Jahren aussehen und dann der Weg dahin. Exakt dieselben Methoden kannst du auch für dich privat anwenden, kann jeder von uns für sich privat anwenden. Ich mache das, also ständig ist jetzt übertrieben, aber ich mache das tatsächlich sehr, sehr regelmäßig, dass ich mir sowohl für mich privat und zweitens dann abgeleitet sozusagen auch für mein Unternehmen dieses Zukunfts-Ich, also dieses wie sehe ich in 5 Jahren aus, mache. Und da gibt es einen ganzen, Methoden, einen ganzen Prozess von A bis Z. Rate ich euch sehr, euch das mal anzuschauen. Kann man sich auch auf unserer Webseite kostenlos downloaden und so weiter. Ja, was man da alles, wie so die Schritt für Schritt, was man da macht. Im Wesentlichen, der erste Schritt ist zu erkennen, wie sieht mein Umfeld aus in 5 Jahren, eben nicht nur beim Unternehmer ist es meistens gemischt, ne? Da ist es so privat, wie sieht die Region aus, wie sieht dann meine Familie aus und so weiter, wie sieht es mit meinen Finanzen aus, wie sieht es mit meiner Gesundheit aus und so weiter, also eben so diese verschiedenen Lebensbereiche. Und dann kommt natürlich das Berufliche dazu, wie sieht es mit meiner Branche aus und so weiter. So, dann das dauert in aller Regel, also wenn man es wirklich, wirklich ernsthaft betreibt, dauert das 6 Wochen. Wo man in der Woche etwa so 4 Stunden sich, also einen Abend pro Woche wirklich hinsetzt und dann durcharbeitet, Dinge durchliest, Interviews durchliest, Prognosen durchliest und so weiter, irgendwelche Videos guckt und so weiter. Kann man auch in so ein Mentoring-Programm machen, dann schaltet man sich eben noch in so eine Mentoring-Gruppe rein und so weiter und so fort. So, und dann hat man nach 6 Wochen hat man ein sehr genaues Bild, so sieht mein Umfeld in 5 Jahren aus. Dann kommt der zweite Schritt. Und bei dem zweiten Schritt ist es wichtig, also der zweite Schritt heißt, mein Zukunfts-Ich zu entwickeln. Ja, also wie sehe ich in 5 Jahren aus? Und da gibt es so, wir nennen das die 50 Fragen des Lebens. Also gibt es so 50 Fragen, die gehen wirklich durch alle Lebensbereiche. Ja? Angefangen von den Finanzen, wie viel Geld wirst du auf deinem Konto haben in 5 Jahren, wie viel kommt monatlich hinzu, über Beziehungen, wie viele Freunde, wie viel enge Freunde, wie viel losere Bekannte, wie viel sind in den letzten 5 Jahren dazugekommen, wie viel sind weggegangen, wo hast du die getroffen? Also wirklich so Detailfragen, wo du sehr genau dann ableiten kannst, Mensch, wie kommst du denn dahin? Und natürlich die Gesundheit und alles. So, also, und eine Sache will ich aber nochmal sehr betonen, weil das ist, wenn du es mit wissenschaftlicher Zukunftsforschung zu tun hast, ist das anders, als wenn du mit irgendwie im Internet da irgendwas machst. Die meisten im Internet sagen, mach mal eine Vision. Ja. Also denk dir mal aus, wie du in 5 Jahren sein wirst, ja, sagen irgendwelche Coaches. Das machen wir nicht. Das machen wir Zukunftsforscher nicht. Warum? Weil du niemals auf dein bestmögliches Zukunfts-Ich kommst, wenn du nur einen Weg dir zeigst. Was wir machen, wir nennen das die 10-Zukunfts-Ich-Methode, also 10. Ja? Wir machen im Prinzip 10 solche Zustände. Wie wirst du, wenn du dich für den Weg entscheidest, wie wirst du dann, also ich mache es mal an meinem Beispiel. Schau mal, ich habe ein Zukunftsforschungsinstitut und 3 Investmentfonds, wo wir dann investieren und so weiter. Das ist mein heutiger Zustand. So, jetzt könnte ich sagen, okay, pass auf, das mit der Zukunftsforschung, das ist nett, aber ich mache das schon seit 24 Jahren. Ich fokussiere mich in den nächsten 10 Jahren auf das Investment. Das heißt, ich könnte der Investor-Sven sein. Ja? Mhm. Und dann würde mein Leben in den nächsten 5 Jahren in eine bestimmte Richtung gehen und so weiter. Ich könnte auch sagen, Schuster, bleib bei deinen Leisten, das mit diesem Investment, das gibst du mal in andere Hände, du machst die Zukunftsforschung, ja, und guckst mal, ob du diese Zukunftsforschung in Deutschland jetzt nicht nur für Konzerne und Mittelständler und kleine und Kleinstunternehmen anwendest, sondern vielleicht sogar das Schulfach Zukunft, also das für Kinder in der Schule machst, ja, das wäre auch ein Entwicklungsweg, der wäre auch
ja,
ich fände das toll, ja, der wäre, ja, wäre vielleicht sogar besser als meine Situation heute, ist aber ein völlig anderer Weg als dieser Investorenweg. Ja. Dritte Möglichkeit, ich könnte das, was wir heute im deutschsprachigen Raum machen, international machen. Ja, ich ziehe nach Dubai und mache dasselbe, nur international auf Englisch und viel größer. Wäre auch ein Entwicklungsweg. Das heißt, jetzt habe ich dir schon 3 Entwicklungswege ganz grob skizziert. Ja? Und von diesen Entwicklungswegen habe ich mindestens 10. Und nicht nur ich, jeder von euch hat mindestens 10 Zukunfts-Ichs, die besser sind als euer heutiger Zustand, die schöner sind, wo ihr gewachsen seid, wie auch immer ihr wachsen wollt, ob ihr in Beziehung und Liebe und was weiß ich wachsen wollt oder ob ihr in Finanzen und Karriere wachsen wollt, das ist eure Sache. Also, kurz gesagt, was wir machen, wenn wir so ein Zukunfts-Ich entwickeln, heißt, wir entwickeln erst 10 Zukunfts-Ichs in diese verschiedenen Richtungen, dann vergleichen wir die miteinander. Also nicht wir, sondern unsere Mentees sozusagen, ja, für die wir das machen oder mit denen wir das machen, vergleichen das. Und unter den 10 besseren als heute sucht man dann das Bestmögliche aus. Das ist dann das wirkliche Ziel. So, und jetzt kommt der dritte Schritt. Und da gibt es eine Methode, die heißt Backcasting. Die müsst ihr euch unbedingt angucken. Wer von dem Wort Backcasting noch nie etwas gehört hat, der ist nicht zukunftssicher. Der hat keine zukunftssichere Strategie. Ganz kurz erklärt, was bedeutet Backcasting? Wenn du heute weißt, wie du in 5 Jahren aussehen willst und das wirklich im Detail beschrieben hast mit diesen 50 Fragen und so weiter, dann hast du jetzt 2 Möglichkeiten, dahin zu kommen. Entweder du fragst dich, okay, was mache ich jetzt im nächsten halben Jahr, in den nächsten 6 Monaten? Und was mache ich dann in den 6 Monaten danach und danach und danach? Das heißt, du planst von heute in die Zukunft. Dann erreichst du dieses Zukunfts-Ich nie. Niemals. Mhm. Die Methode, wie du wirklich ein Zukunfts-Ich erreichst, ist, wenn du aus der Zukunft zurückplanst. Das heißt, du weißt, wo du in 5 Jahren sein willst, und dann fragst du dich als erstes, was mache ich im Jahr 4,5 bis 5? Also der letzte Schritt, bevor ich das erreicht haben werde. Und dann, was mache ich im Jahr 4 bis 4,5? Und dann 3,5 bis 4 und so weiter. Also du rechnest zurück. Wie gesagt, heißt in der Wissenschaft Backcasting, habe ich mir nicht ausgedacht. Wir Zukunftsforscher, wir sind nur Experten im Anwenden dieser Methode, weil wir das halt jeden Tag machen. Kann man aber studieren seit den 80er Jahren an Universitäten weltweit. Ja? Und das ist der dritte Schritt, das ist dieses Backcasting. Und am Ende, also wenn du das vernünftig durchgemacht hast, dann hast du etwa, dauert so 3 Monate, wenn du so jede Woche 4 Stunden damit verbringst, dauert das ungefähr 3 Monate, und dann hast du aber einen echten 5-Jahr-Plan. Dann weißt du genau, aha, mein erster Schritt ist, das mache ich jetzt. Und vielleicht mache ich parallel noch was Zweites. Und danach mache ich das. Und danach mache ich das. Und dann das. Und dann das. Hast du halt einen Projektplan über 5 Jahre. Und dem folgst du einfach. Und dann kommst du mit hoher Wahrscheinlichkeit bei diesem Ziel raus, was du dir gegeben hast. Und jetzt habe ich diese Methode beschrieben, und wie gesagt, also dieselbe Methode, die gibt es für Unternehmen, da geht es halt sehr um Geschäftsmodelle, und die gibt es aber auch für Privatpersonen. Ja, da geht es nicht um Geschäftsmodelle bei Privatpersonen, sondern bei Privatpersonen geht es eben um die Frage, wo werde ich leben, wie viel Geld werde ich haben, wie ist das mit meiner Beziehung oder meinen Beziehungen, wie sieht es mit meiner Gesundheit aus, wie sieht es mit meinen Finanzen aus, naja, eben diese wesentlichen Bereiche. Kann ich sehr, sehr empfehlen, also das sowohl für persönlich zu machen, als auch für Unternehmen zu machen. Wenn ihr es euch mal anschauen wollt, wie gesagt, es gibt da bei uns Webinare dafür, kostenlose, es gibt kostenlos auf unserer Webseite Beschreibungen, könnt ihr euch alles anschauen, könnt ihr alles downloaden. Wie gesagt, getrennt für Einzelpersonen und für Unternehmen, weil die Ausrichtung halt ein bisschen eine andere ist. Aber lohnt sich. Lohnt sich aus meiner Sicht, seine Zukunft, seine nächsten 5 Jahre nicht dem Zufall zu überlassen oder irgendwem, der da irgendwo was entscheidet, sondern selber die Dinge in die Hand zu nehmen und selber zu entscheiden. Weil Ich meine, du hast es vorhin ganz am Anfang gesagt, Zukunft kommt eh. Ja?
Ja.
Es wird entschieden. Die Frage ist nur, entscheide ich über meine Zukunft oder entscheiden die anderen über meine Zukunft? Ja, dann macht es doch lieber ich.
Puh, Wahnsinn. Also wir werden auf jeden Fall die Website und wo du dich dann informieren kannst, auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, ganz gewiss. Also das ist ein super relevantes Thema. Sven, so schnell vergehen 50 Minuten, das ist irre. Und wir haben noch nicht mal über das Thema KI gesprochen und ich habe noch zwei andere Blöcke. Vielleicht haben wir ja nochmal die Möglichkeit, an einer anderen Gelegenheit nochmal in andere Themen reinzugehen. Aber das ist so spannend. Wie gestalte ich meine Zukunft? Wie gehe ich daran, mutig diese Schritte zu gehen? Super, super spannend. Wenn du jetzt vielleicht noch einen Tipp uns mitgeben kannst, wenn du jetzt sagst, Mensch, wie gehe ich jetzt daran? Ich habe wahnsinnig viel gehört, ich habe es vorher schon ein bisschen zusammengefasst, Thema Krise, Thema Zukunftsentwicklung, Fachkräftemangel hast du angesprochen, dass ja vielleicht dann mit humanoiden Robotern zum Beispiel ja vielleicht auch wieder ein Lichtblick hat. Ich bin der Unternehmer, der jetzt hier sitzt und sagt, wow, Wahnsinn. Wie gehe ich jetzt daran? Was gibst du mir noch mit? Was kannst du uns heute noch an Ideen mitgeben, so erste Schritte zu gehen?
Also, der erste Schritt ist, oder der wesentliche Schritt ist, wenn du mit mir den Gedanken teilst, dass wir vor einer echten Veränderung stehen in deiner Branche, durch Technologie, durch Krise, durch das, dann ist der erste Schritt, du musst dir Zeit reservieren. Jeder Mensch, egal ob Unternehmer oder nicht Unternehmer, hat 168 Stunden pro Woche Zeit. Ein paar Stunden schlafen wir, ein paar Stunden beschäftigen wir mit uns, mit der Familie. Sagen wir mal, wir Unternehmer, wir haben so 60 Stunden, die wir mit Arbeit verbringen. Vielleicht auch nur 40, dann wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich sind es bei dir eher 60. Egal. Also sagen wir mal 60 Stunden. Du musst in diesen 60 Stunden, wenn du mit mir diesen Gedanken teilst, dass sich da viel verändert und dass das existenziell für dich ist, also du kannst da verlieren, du kannst aber auch gewinnen, ja, in dieser Zukunft, in diesen Veränderungen, dann musst du unter diesen 60 Stunden ein paar Stunden finden und ich schlage dir vor, beginne mit 4 Stunden, das ist von 60 ziemlich wenig, ehrlich gesagt, ja. Du darfst auch 2x4 machen, also 2 Abende in der Woche. Die musst du dir reservieren in deinem Kopf und in deinem Kalender für die Beschäftigung mit der Zukunft. Weil das ist wichtig. Wenn wir immer nur ich kenne das wirklich mit vielen Unternehmern, die sagen, und das stimmt auch, die wahnsinnig viel arbeiten und dass sie wahnsinnig das machen und das machen und das machen. Aber wenn es stimmt, dass du mit, ich nehme mal jetzt das Thema KI noch mal ganz kurz raus, wenn es stimmt und das stimmt, dass du mit dem Thema KI 90% in bestimmten Prozessen, 90% deiner Kosten sparen kannst in 3 Monaten und gleichzeitig das Ergebnis aus diesen, das den Output aus diesen Prozessen verdreifachen kannst. Ich habe sogar Kunden, wir begleiten ja ganz viele, über 600 Unternehmen begleiten wir gerade bei KI-Einführung. Da sind Leute dabei, die haben verzwanzigfacht ihr Ergebnis. Ja? Mhm. Also 2000% in Prozent ausgedrückt. Also du hast keine andere Technologie, keinen anderen Bereich in deinem ganzen Unternehmen, wo das Ergebnis, der Output so groß ist wie in diesem Bereich KI. Und du hast kein anderes Thema in deinem Unternehmen aus meiner Sicht, wo das, was für die Zukunft, also was so wichtig ist, wie sich zukunftssicher aufzustellen, neue Geschäftsmodelle und so weiter. Also erster Schritt, bitte Zeit reservieren. Mhm. Es ist eine sehr gern gebrauchte, aber von mir niemals akzeptierte Ausrede, dass du keine Zeit hast. Ja. Jeder hat 168 Stunden in der Woche Zeit. Und wer sagt, ich habe keine Zeit, mich mit KI zu beschäftigen, mich mit Zukunft zu beschäftigen, der sagt für mich, ich habe die Entscheidung getroffen, mich mit den unwichtigen Themen zu beschäftigen in meiner zur Verfügung stehenden Zeit. Sage ich herzlichen Glückwunsch, war eine falsche Entscheidung, aber du bist ein freier Mensch, du triffst sie halt selbst. Aber das muss nicht sein. Bitte, wenn du Zeit verbringst, 60 Stunden pro Woche, überleg dir vorher, womit verbringst du diese Zeit? Ja. Und wähle einfach die Themen, die am vielversprechendsten, wo am meisten rauskommt. Ja. KI und Zukunft. Ja? 4 Stunden, 8 Stunden pro Woche ist der erste Schritt. Und was du dann in diesen 4 und 8 Stunden machst, da schaust du mal in diese Links, die in den Shownotes, da kriegst du sehr, sehr viele Inspirationen dafür.
Mega. Sven, ganz, ganz lieben Dank für diese gemeinsame Zeit, für diese wahnsinnig wertvollen Inhalte. Ich bin begeistert. Ich habe selber einige Sachen mitgenommen, an die ich in der Form auch noch nicht dran gedacht habe. Und dieser Blick nach vorne, also da ich habe Gänsehaut bekommen, was du da alles erzählst. Und ja, wie gesagt, vielleicht haben wir nochmal die Gelegenheit, uns in den nächsten Wochen zu sehen und nochmal tiefer auf das Thema KI einzugehen, weil dieses Thema, das merke ich auch immer wieder in Firmen, ist doch, da ist immer noch so ein, oh Mensch, wie gehe ich da ran und ist das sicher und wie auch immer und so fort. Vielleicht haben wir da doch nochmal einen Ansatz, dem einen oder anderen zu sagen, hey, jetzt geh da rein, das ist einfach nun mal auch ein Stück Zukunftssicherheit für dich.
Ja, absolut. Sehr gern. Lass uns gern noch mal reden. Das ist wirklich ein echtes Thema. Ja.
Also, alles Gute dir einen schönen Sommer und vielen, vielen Dank.
Danke dir, Dirk.